Detektor FM. Zurück zum Thema.
12 Jahre und noch immer keine Einigung. Eigentlich sollten die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm schon vergangene Nacht, 24 Uhr, abgeschlossen werden. Doch die beteiligten Staaten konnten sich nur auf eine Fristverlängerung verständigen. Am Verhandlungstisch im schweizerischen Lausanne saßen Vertreter der 5 UN-Vetomächte, Deutschlands und des Irans. Uneinigkeit herrscht weiterhin über die Dauer der Beschränkungen bei der Forschung und Entwicklung von moderner Nukleartechnologie und darüber, wann und wie die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben werden. Nach Ablauf der Frist verkündete der russische Außenminister Lavrov eine grundsätzliche Einigung in allen Schlüsselfragen, was die amerikanische Seite umgehend dementierte. Eine komplexe Gemengelage und Scharmützel, mit denen sich Botschafter AD Wilhelm Hoink auskennen durfte. Der gelernte Rechtswissenschaftler war unter anderem Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, OSZE, sowie Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf. Mit ihm spreche ich darüber, was hinter den Kulissen solcher diplomatischen Aufeinandertreffen vor sich geht. Guten Tag, Herr Hoink.
Guten Tag, Frau Schweigler.
Herr Hoink, die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm dauern weiter an. Die teilnehmenden Nationen, Russland, USA, Iran, sind sehr unterschiedlich. Inwiefern erschwert das die Kompromissfindung?
Nun, wichtige Verhandlungen entstehen im Allgemeinen, wenn es sehr kontroverse Standpunkte gibt. Und dann muss man eben mit Verhandlungstechniken versuchen, diese kontroversen Standpunkte Schritt für Schritt näher zu bringen. Und insofern ist diese Verhandlungsrunde, die zurzeit weiterhin in Lausanne stattfindet, Teil eines der großen, ich will mal sagen, Verhandlungsmarathons, mit denen heute die internationale Diplomatie, die Staaten und die internationalen Organisationen versuchen, die Grundfragen dieser Welt zu regeln. Denn wir haben ja eine globale Welt, aber wir haben keine Weltregierung. Und so müssen bestimmte zentrale Fragen heute in einer Art Marathonverhandlung zwischen Hauptbeteiligten vorbereitet werden, entschieden werden. Und das endet dann meist in der Übertragung solcher Ergebnisse auch in eine der großen internationalen Organisationen, insbesondere also in den Rahmen der Vereinten Nationen. So ist das auch bei diesen Verhandlungen.
Welche Kniffe muss denn ein Diplomat beherrschen, um die Gegenseite friedlich zu stimmen, aber gleichzeitig die Interessen der eigenen Nation durchsetzen zu können?
Also von Kniffen würde ich nicht sprechen. Man braucht gewisse Erfahrung, genau wie man in jedem Beruf Erfahrung braucht, so braucht man eben auch als Diplomat und als Verhandler bei solchen Verhandlungen Erfahrungen. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste, dass man die Themen kennt, bis ins Einzelne, die verhandelt werden. Und zwar nicht nur die Position des Landes, das man vertritt, sondern mindestens genauso wichtig ist, dass man die Position des Gegenübers erkennt. Denn nur dann kann man versuchen, zunächst in einem ersten Schritt Bereiche zu identifizieren, wo es gemeinsame Interessen gibt. Und wenn man solche Bereiche identifiziert hat, meistens in einem langen Vorprozess, dann kann man versuchen, von diesem kleinen Kern von Gemeinsamkeiten aus Schritt für Schritt sich weiterzuentwickeln. Und deswegen ist es auch so verständlich, dass diese großen Marathonverhandlungen, die heute stattfinden und nicht nur im Bereich der Sicherheit, nicht nur hier im nuklearen Bereich, denken Sie an die langen Verhandlungen über die Umweltfragen, an die Fragen über nukleare Abrüstung, an den KSZE-Prozess, der über 50, 60 Jahre sich nunmehr erstreckt. Dafür braucht man einfach Zeit und jede dieser Verhandlungen ist unterschiedlich, aber es gibt doch bestimmte Phasen, in denen solche Verhandlungen sich normalerweise abspielen. Und in einer solchen Phase, die einen Übergang darstellt, befinden sich zurzeit auch die Verhandlungen in Lausanne.
Haben Sie denn in Ihrer langen Laufbahn schon mal eine ähnlich verzwickte Situation wie jetzt in Lausanne erlebt?
Ja, das ist bei diesen Marathonverhandlungen eigentlich die Regel. Es gibt bei diesen schwierigen Verhandlungen immer den Versuch, möglichst konkret bestimmte Schritte auch zeitlich zu definieren. Das kann man ja nur im Voraus machen und man weiß nie genau, in welcher Situation sich die Verhandlungen dann, wenn sozusagen der vereinbarte Zeitraum ausgeschöpft ist, in welcher Phase sich diese Verhandlungen befinden. Und dann ist es die natürlichste Sache von der Welt, wenn die Verhandler das Gefühl haben, wir haben jetzt eigentlich alle Elemente in der Hand, um zu einem Ergebnis zu kommen, dann lasst uns um Gottes Willen jetzt diesen Schritt machen, das, was wir haben, festschreiben und dann sehen, wie wir von diesem Zwischenergebnis aus weiterkommen.
Oft wird ja auch von Pendeldiplomatie und Kuhhandel gesprochen. Wen mussten Sie denn als Leiter der deutschen Delegation denn alles konsultieren und beschenken, um zum Beispiel 1991 das deutsch-polnische Nachbarschaftsabkommen schnüren zu können?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sitzt ja am Tisch seinen Verhandlungspartnern unmittelbar gegenüber, aber im Hintergrund spielt natürlich für den einzelnen Verhandler die Berücksichtigung sozusagen der Heimatfront, dessen, was zu Hause in der Regierung und im Lande vorgeht, eine zentrale Rolle. Sie spielten auf den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag an. Da war natürlich ganz wichtig, dass der Gesamtkontext der damaligen Phase der Ost-West-Beziehungen und insbesondere die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Und da gab es ja auch in der deutschen Öffentlichkeit zwischen den deutschen Parteien eine große Diskussion, wie können wir am besten dafür sorgen, dass wir nun, nachdem die Ost-West-Konfrontation beendet ist, den Beginn eines Verhältnisses mit Polen machen, das zu einer wirklich guten deutsch-polnischen Nachbarschaft führt. Und dazu waren natürlich die Diskussionen, die in Deutschland geführt wurden, von großer Bedeutung.
Können Sie uns beschreiben, wie die Gesprächs- oder Diskussionskultur bei solchen Verhandlungen aussieht?
Also das ist natürlich eine Frage, die stark durch die Persönlichkeiten der Unterhändler geklärt wird. Man weiß, dass in Verhandlungen von solchem Gewicht natürlich an erster Stelle für einen Erfolg der Verhandlungen die Lösung der Sachprobleme ist. Der Versuch, einen Konsens zu erreichen, ein faires Ergebnis, das berechtigte Interessen beider Seiten angemessen berücksichtigt. Aber das persönliche Verhältnis zwischen den Unterhändlern ist natürlich auch wichtig. Und von daher ist zum Beispiel eine Situation wie jetzt in Lausanne, dass die alle in einem Hotel wohnen, führt natürlich dazu, dass es außerhalb der eigentlichen Verhandlungen, also 5+1 und Iran, eine Vielzahl nicht nur von formellen bilateralen Treffen gibt, sondern auch von informellen Treffen, in denen die Unterhändler sich ständig begegnen. Und das ist für die Entwicklung einer erfolgsorientierten Verhandlung außerordentlich wichtig, dass sich im Rahmen der Verhandlung Schritt für Schritt auf beiden Seiten der Verhandlungsgruppe ein Interesse an einem Ergebnis ergibt. Das ist nicht das entscheidende Element, aber das erleichtert enorm, gerade in schwierigen Situationen, diese Probleme zu lösen und sich gegenseitig zu helfen, dass man einen Kompromiss formulieren kann, aber auch in der Lage ist, für einen solchen Kompromiss die Zustimmung der Regierung oder der Organisation, für die man spricht, zu erreichen.
Wie verlaufen diplomatische Verhandlungen? Über seine Erfahrungen im Hintergrund habe ich mit Botschafter AD Wilhelm Höink gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Höink.
Bitte sehr.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.